Deutschlandfunk, 12.50 Uhr, die internationale Presseschau. Viele Zeitungen weltweit kommentieren den NATO-Gipfel, der heute in Litauens Hauptstadt Vilnius beginnt. Eben dort erscheint die litauische Zeitung Verslo Žinios. Das Blatt erwartet, dass bei dem Treffen Geschichte geschrieben wird. Vertreter aus 40 Ländern sind mit ihren Delegationen in die litauische Hauptstadt gekommen. Aber nicht nur der Umfang ist historisch, sondern auch die Agenda. In Vilnius werden Fragen diskutiert, von denen die Weltordnung der kommenden Jahrzehnte abhängen wird. Für Litauen ist die Stärkung der NATO-Ostflanke ein besonders wichtiges Thema. Zudem dürfte über Verteidigungsausgaben gesprochen werden. Und wenn der türkische Präsident Erdogan nun tatsächlich die Aufnahme Schwedens in das Militärbündnis zügig ratifiziert, wird der Gipfel in einem weiteren Sinne historisch. Denn dann wird die Ostsee zum NATO-Binnenmeer, hält Verslo Žinios fest. Kurz vor dem Treffen hatte die Türkei ein Ende ihrer Blockadehaltung zum NATO-Beitritt Schwedens signalisiert. Endlich freut sich die schwedische Zeitung Expressen, moniert aber: Eigentlich hätte es runder laufen sollen. Schließlich gehört Schweden zur westlichen Wertegemeinschaft. Seit den 1990er Jahren arbeiten wir mit der NATO zusammen. Außerdem hat Schweden militärische Kapazitäten und eine strategisch wichtige Lage an der Ostsee. Aber plötzlich wurde aus dem Schnellzug eine Achterbahn, als sich der türkische Präsident querstellte. Erdogan hat gezeigt, dass er seine eigenen Interessen vor die gemeinsame Sicherheit in der NATO stellt. Aber wenn er Wort hält und sich, wie zuvor versprochen, auch noch Ungarn anschließt, sind wir bald Vollmitglied. Das ist ein fantastischer Gewinn für Schwedens Sicherheit. Allein ist man nicht stark genug. Erst recht nicht als kleines europäisches Land in einer Welt mit einem aggressiven Russland. Das war Expressen aus Stockholm. Auch der Standard aus Österreich greift die jüngste Entwicklung zum geplanten NATO-Beitritt Schwedens auf. Gestern hatte der türkische Präsident die Wiederbelebung des EU-Beitrittsprozesses der Türkei zur Bedingung für seine Zustimmung gemacht, was er inzwischen wieder revidiert hat. Zitat: Der beliebte Kommentartitel Recep Tayyip Erdogan pokert hat ausgedient. Auch Erpressung trifft nicht zu, denn der Versuch, jemand zu erpressen, ist zumindest an eine minimale Erfolgsaussicht geknüpft. Nein, es ist ganz einfach politischer und diplomatischer Nonsens, wenn der türkische Präsident für seine Zustimmung die Wiederaufnahme der Beitrittsgespräche mit der EU verlangt. Immerhin hat Erdogan, wenn er es ernst meint, bestätigt, dass er bisher mit aufgebauschten Argumenten gegen Schweden mauert, findet der Standard aus Wien. Sabah aus der Türkei hat folgende Erklärung für Erdogans diplomatisches Vorgehen. Der türkische Präsident hatte im Vorfeld des Gipfels angedeutet, die Beziehungen zum Westen neu ordnen zu wollen. Das heißt, die Türkei soll noch näher an den Westen, an NATO, USA und EU heranrücken. In den Gesprächen über Schwedens NATO-Beitritt will Erdogan den Verbündeten lediglich die Sicherheitsbedenken und Verteidigungsbedürfnisse seines Landes in Erinnerung rufen. Der türkische Präsident will nichts torpedieren und erst recht nicht die Erweiterung der NATO verhindern. Seit 71 Jahren ist die Türkei treues Mitglied der Nordatlantischen Allianz. Gleichzeitig versucht das Land seit Jahren, auch in die EU aufgenommen zu werden. Sowohl für die NATO als auch für die EU könnte es sich als vorteilhaft erweisen, die Rolle der Türkei als Verbündete neu zu bewerten, meint Sabah aus Istanbul. Die Washington Post aus den USA sieht es so: Erdogan weiß, dass sein endloses geopolitisches Abwägen Europa, den größten Exportmarkt der Türkei, entfremdet hat. Bei seinem Schmusekurs mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat er verkannt, wie geschlossen die NATO-Länder die Ukraine unterstützen und wie sehr sich Europa durch die russische Aggression bedroht fühlt. Letzten Endes ist Erdogan ein Pragmatiker. Angesichts eines instabilen Russlands vor seiner Haustür und einer angeschlagenen Wirtschaft im eigenen Land weiß er, dass die Türkei bessere Beziehungen zum Westen braucht. Auf dem Gipfeltreffen in Vilnius wird Erdogan als Staatsmann gefeiert werden. Damit das Tauwetter weiter anhält, muss die Türkei allerdings bereit sein, auch an innenpolitischen Themen zu arbeiten, empfiehlt die Washington Post. Die polnische Zeitung Rzeczpospolita befasst sich mit der Beitrittsperspektive der Ukraine. Die Botschaft der wichtigsten Akteure des Bündnisses lautet: Wir konzentrieren uns auf die aktuelle Hilfe für die Ukraine und werden uns erst nach dem Ende der Kämpfe mit der Frage der NATO-Mitgliedschaft befassen. Das klingt vernünftig. Kiew vor Kriegsende in die NATO einzuladen, würde uns dem Albtraum eines direkten Konflikts mit Moskau näher bringen. Aber wie sollen die Ukrainer angesichts der dürftigen Lieferungen westlicher Waffen Mariupol zurückerobern, geschweige denn die Krim? Verbirgt sich hinter dieser Erklärung nicht vielleicht auch folgende Botschaft? Die Ukraine wird eines Tages den Verlust eines Teils ihres Territoriums hinnehmen müssen. Doch der dauerhafte Verlust auch nur einer einzigen ukrainischen Stadt wäre ein Triumph für die russischen Imperialisten, die von einer Grenzänderung träumen, unterstreicht Rzeczpospolita aus Warschau. Die französische Zeitung Le Figaro plädiert für ein klares Aufnahmesignal an die Ukraine. Es ist für die Verbündeten an der Zeit, sich langfristig zu engagieren, indem sie eine Botschaft der Solidarität an Kiew und eine des Widerstands an Moskau senden. Die Ukraine hat sich die Eintrittskarte in die NATO verdient. Geschaffen hat diese Situation Russlands Präsident Putin. Da wir nun einmal an diesem Punkt sind, können wir auch die historische Verantwortung übernehmen, ohne uns hinter Unklarheiten zu verstecken, stellt Le Figaro aus Paris klar. Die britische Times aus London überlegt, welche Zusagen man der Ukraine in der Übergangszeit zwischen einem potenziellen Beitrittsversprechen bis zur tatsächlichen Aufnahme machen könnte. Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass die Bündnismitglieder derartige Interimsmaßnahmen als dauerhaften Ersatz für die NATO-Mitgliedschaft betrachten und dass die Ukraine zu einem Schwebezustand verurteilt wird und dass Russland diese Unsicherheit erneut ausnutzt. Ein Gastkommentar in der japanischen Nihon Keizai Shimbun geht darauf ein, was Schwedens geplanter NATO-Beitritt für Russland bedeutet. Moskaus Vorhaben, die NATO zu schwächen, lief ins Leere. Vielmehr hat sich Russland durch den Krieg gegen die Ukraine selbst geschwächt und sieht sich nun von Süden, Westen und Norden mit NATO-Ländern konfrontiert. Die NATO wird damit zum einzigen bedeutsamen globalen Militärbündnis. Nach Ende des Kalten Krieges hatte man die Bedeutung der NATO in Frage gestellt. Aber die Organisation hat etwa durch Aktivitäten wie im ehemaligen Jugoslawien oder in Afghanistan ihre Rolle weiterentwickelt, die nicht nur in Europa, sondern inzwischen auch in Ostasien geschätzt wird, heißt es in Nihon Keizai Shimbun, die in Tokio erscheint. Die chinesische Staatszeitung Xinjiang Bao beschäftigt sich mit einem weiteren Punkt auf der Tagesordnung des Gipfels. Die Tatsache, dass neben den NATO-Staaten und der Ukraine auch Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland nach Vilnius eingeladen wurden, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass neben dem Konflikt in der Ukraine auch der indopazifische Raum thematisiert wird. Hinter einer Fassade der Einmütigkeit lassen sich die Differenzen bei der Ausweitung des NATO-Wirkungsbereichs in der Region aber nur schwer verbergen. Inzwischen ist mehr als fraglich, ob das Bündnis tatsächlich, wie geplant, ein Verbindungsbüro in Tokio einrichtet. Nicht nur China, sondern auch andere Länder im asiatisch-pazifischen Raum sollten es allerdings mit Argwohn beobachten, falls die NATO ihre Tentakel weiter dorthin ausstreckt. Das war die Xinjiang Bao aus Peking und damit endet die internationale Presseschau. Die Redaktion hatte Inga Gebauer, Sprecherin war Agnes Pollner.